Von daher werde ich mit euch von den PowerPoints lesen. Wir sind heute beim Kapitel 4. Nächste Woche, der Micha wird mit euch Kapitel 2 schauen. Es ist anders leider nicht gegangen mit dem Predigtteiligen. Von daher, es macht nichts. Ihr kennt, fast alle kennt die Geschichte von Jona, oder? Und wir wissen, wie mehr oder weniger das Story God, viele von uns sind als Kind mit dieser Geschichte aufgewachsen. Dann, es hat einen grossen Fisch gegeben, der ihn geschluckt hat. Obwohl die Story vom Fisch ist nur 2 Vers in 48 Versen von Jona. Es ist überhaupt nicht die zentrale Geschichte von ihm, sondern es geht wirklich um Gnade von Gott. Nicht nur von Israel, sondern auch für Heiden, fremde Länder, Menschen, die Gott nicht kennen. Und wir schauen den Kapitel 4, kann ich die nächste Folie haben. Wer ist Jona kurz? Ein kurzes Rückblick, wer sind die Assyrer gewesen? Was ist bis jetzt gelaufen? Jona, ein Nationalist, Patriot, ein Hebräer, ein Prophet von Israel, sehr stolz auf seine Berufung für Israel. Und ich könnte mir vorstellen, weil im Zeit von Jona haben auch andere Propheten gelebt, nämlich der Hosea, Amos und sogar Elisha. Also hochwahrscheinlich in dieser Zeit, entweder Elisha ist sehr alt oder er ist gerade gestorben. Aber der Jona hat ihn schon gekannt. Also es sind berühmte, bekannte Propheten, die gleichzeitig mit Jona gelebt haben und Israel dient haben. Und trotzdem, Jona ist der einzige Prophet von Gott, alles richtig, kein falscher Prophet, wo Israel gut dient. Nämlich, er tut das Erfolg, vor allem politisch und Militärerfolg, in Israel prophezeien. Sage ich das richtig? Also er spricht, verkündet Militär- und politischen Erfolg über Israel. Und das ist schön, dass endlich ein Prophet kommt und dort etwas positiv mal von Gott sagen. Und nicht einfach die geistliche Sünde, die Israel immer wieder macht. Und ich kann mir vorstellen, Israel hätte Jona mega gern gehabt. Und sie haben ihn geliebt. Und ich denke, er ist unser Prophet. Er tut ein bisschen, er steht mit uns. Er steht für uns. Und er tut nicht falsch verkündet. Das sind doch Worte von Gott gewesen, wo auch stattgefunden haben, wo auch erfüllt worden sind. Und dann genau, wer nimmt Gott? Der einzige Person, wo das richtig, das gut, das positiv in Israel verkündet, Gott wählt ihn, um den Feind Evangelium, oder das Evangelium ist es nicht, das gute Botschaft, die Gnade Gottes verkünden. Das ist das erste Mal und das einzige Mal, wo wir im Alten Testament sehen, ein Israeliter, ein Prophet vom Israel, geht zu einer anderen Nation. Das ist noch nie passiert. Das ist nicht der Auftrag von einem Prophet vom Israel. Und das ist jetzt passiert, und zwar mit dem armen Jona, wo das überhaupt nicht will. Und er muss nach Assyrien gehen. Assyrer sind die, die mich gut kennen. Ich bin ein Assyrer, also ein stolz Assyrer. Und ich bin auch sehr stolz auf Jona, dass er trotzdem das gemacht hat von uns Assyrer. Jona ist unsere, also die sagen, Jona ist unser Prophet. Ich werde auch am Schluss sagen, was ist mit ihm passiert, was Assyrer glauben und historisch mehr vermutet, was ist nachher mit ihm passiert. Aber Assyrer, so wie weit wie ich stolz bin auf sie und stolz auf meine Sprache und Kultur und Tradition, die haben nicht einen guten Ruf gehabt. Und zwar sehr gewaltig, sehr brutal. Die waren berühmt, bekannt für ihre Brutalität. Die Art und Weise, wie sie gefoltert haben, wie sie Menschen umgebracht haben, wie sie Krieg geführt haben. So haben sie auch ihr Land und ihre Emperor, Königreich, ja, das Reich verbreiten. So, der Jona geht, wir haben letzte Woche von Meli gehört, er tut das Kürzeste, predigt 5 Worte auf Hebräisch, ein bisschen länger auf Deutsch, 5 Worte auf Hebräisch tut er predigen. Das Kürzeste predigt ist im Leben. Und dann Das passiert ohne PowerPoint, ohne Lobpreis, ohne Aufruf, ohne gewisse Illustrationen, ohne noch spezielle Ankündigung. Er redet einfach von Wort und das ganze Assyrer Nineveh tut Fasten, Buße tun und sich bekehrt und wendet sich Gott zu. Ganz ehrlich, das ist ein Traum von jedem Pastor. Stell dir vor, ich würde heute in der Gemeindezentrum Wettigen gehen, in der Mitte der Hartstraße, der Zentralstraße, werde ich vielleicht nicht 5, sondern 10 Worte einfach predigen und den ganzen Bezirk baden. Nicht nur Baden-Wettigen, ein ganzes Bezirk baden, würde sich bekehren und sich zu Gott wenden. Wie würde ich reagieren? Also, wie schön wäre das? Ich glaube, ich hätte Bücher geschrieben von der Erweckung in den Bezirk Baden. Ich glaube, das wäre dann gerade auf Livestream gegangen, Magazine und Menschen haben berichtet von dem Erweckung, das da passiert, mit 10 Worten, die der Pastorin Dobrina predigt. Wie schön wäre das? Und was ist der Jonah Sinn Reaktion? Ich meine, das ist ein Traum. Das war auch damals ein Traum für jeden Prophet. Sogar damals ist so ein Erfolg, wenn du 5 Worte einfach aussprichst und die ganze Stadt sich bekehrt und sich wendet zu Gott. Und anstelle von dem, dass er sich freut, wir lesen dann, darf ich die ersten Vers von Kapitel 4 miteinander lesen. Jonah aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn bettete er: Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wüsste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst denn doch nicht. Darum lass mich noch sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiter zu leben. Lass uns kurz beten. Merci, Heiliger Geist, dass die Worte für heute, die von dir kommen, dürfen zu unserem Herz reden. Wir öffnen unser Herz, unsere Ohren, unsere Gedanken. Wir laden dich ein, Heiliger Geist. Sprich durch dein Wort. Und wir sagen, dein Wort ist Ja und Amen. Dein Wort ist Wahrheit. Danke, dass du da bist und danke, dass du zu unserem Herzen sprichst. Amen. Spannend. Schon das erste Wort. Er ärgerte sich und mit voller Zorn. Das ist ein heftiges Wort. Mit Zorn tut er reagieren. Es ist, statt sich freuen, seine Emotionen, sein Gefühl sind getrieben worden von Zorn. Er ist verbittert, sein Herz ist härter geworden. Er kann nicht das wahrnehmen, was Gott da macht, sein Wunsch, sein Begehrung. Sein Wille war anders. Er hat sich anders gewünscht. Und das ist ihm so wichtig, dass wenn Gott etwas anders macht oder das Ergebnis etwas anders ist, wird er zornig. Und das Zorn übernimmt sein Urteilsvermögen, seine ganze Emotion, überhaupt mal ruhig bleiben und zu verstehen, was Gott da macht. Und was führt ihn zu dem, dass er sagt, ich würde lieber sterben, als sehen, dass Menschen gerettet werden. Wie zornig kann man sein? Wie hässig kann man sein, dass man den Tod von einem anderen Menschen sich wünschen kann? Und Gnade Gottes, Liebe Gottes nicht warnen. Und es ist sehr spannend, die zwei Verse, die wir alle vielleicht auch schon gelesen haben und gekannt haben, ab Vers 2 ist im Gebet, wenn er sagt, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Er zitiert vom 2. Mose, Kapitel 34, Vers 6. Also er spricht vom Wort Gottes aus. Er zitiert Tora. Das ist spannend, weil das zeigt uns, er ist ein Theologe. Er kennt das Wort Gottes, er hat das gelesen, er kennt das auswendig und er spricht das aus. Und doch hat er nicht das gleiche Herz wie Gott. Es kann so sein, dass wir das Wort Gottes auswendig kennen, dass wir Gott kennen, durch und durch, dass wir unser Herz kennen, aber nicht das lieben, was er liebt. Dass wir uns nicht das wünschen, was Gott sich wünscht. Es ist sehr möglich, dass wir sein Wort kennen, aber Gott selber nicht lieben. Dass wir korrekte Theologie haben. Er kann auch da stehen und das Alte Testament super gut predigen, erklären, auseinandernehmen und trotzdem Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade, Gottes Wunsch widerstehen. Ist das nicht spannend? Auch gefährlich für uns. Spannend ist, weil am meisten, die gegen Gott stehen, sind nicht die Rebellen, sind die Frömmen. Die Gottes Herz tun, überhaupt nicht annehmen, sind die nicht, die ich nicht kenne, sondern die vielleicht auch die Religiösen. Die Frömmen, die gehen viel härter als vielleicht die nicht kennen und nicht wissen. Für ihn war Gerechtigkeit Strafe. Gott ist gerechtig, wenn er den Assyrer bestraft. Und Gnade ist falsch. Als Mensch möchte ich sagen, ich verstehe ihn. Ich kann ihn sehr gut nachvollziehen. Als eine Iranerin, die Ungerechtigkeit erlebt hat, seit Kindheit mit der Regierung aufgewachsen ist, die wirklich vom Teufel ist, kann ich mir sehr gut den Jonas ins Herz nachvollziehen. Menschlich würde ich sagen, verstehe ich. Ja. Und doch als Gläubig, als Christin, als jemand, der auch Jesus kennt, ich muss auch sagen, ich wünsche mir niemand in der Hölle zu sein. Niemand sterben, ohne Gott zu kennen, ohne echte Bekehrung. Nicht einfach mit Worten bekehren, aber ein echtes Herzensbekehrung. Und ich muss auch mir selber die Frage stellen, wenn Gott würde mir heute die Botschaft geben, ich sollte mit den Kammern reden, wo in meinem Auge er hat vieles Böses getan. Oder wie, weißt du, wenn du würdest mal mit einem Nazi oder sogar einem Hitler reden. Und ja, ich glaube, wenn er sich tatsächlich bekehren würde, wirklich ein Ernsthaft zu Gott wenden, das wünsche ich mir eher, als jemand, der in der Hölle für Ewigkeit leiden. Und ich glaube, das wünscht Gott sich auch. Er wünscht niemand leiden, niemand sterben, ohne zu ihn kennen. Ab Vers 4 bis 6, Gott spricht mit Jonas. Also da ist das Gebet, das ist Ärger, sein Zorn und dann Gott spricht und sagt, aber der Herr erwiderte nur, ist es recht von dir, so wütend zu sein? Wir bleiben kurz da. Ist es recht von dir, so wütend zu sein? Auf andere Worte, auf Deutsch gesagt, tut dir Zorn dir gut. Wie geht es dir mit dem Zorn? Mit so viel Hass und Wut? Bringt es dir etwas? Hilft es dir? Bringt Frieden? Klarheit? Ist es gut, dass du so zornig bist? Dass du mit so viel Wut lebst? Jona verließ Nineveh. Und Gott lässt das. Ich liebe Gottes Antwort. Er tut nicht mit ihm diskutieren, aber einfach fragen, tut das ihm gut? Geniesst du das? Ist es dir recht? Macht es gut, dass du so zornig bist? Und er verlässt, geht er weiter. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach. Ist das richtig? Laubdach. Und setzte sich darunter in den Schatten. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona hochwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertrieben. Jona freut sich sehr über die Pflanze. Einfach, dass ihr wisst, Nineveh ist nördlich vom Irak, heutige Mosul, ist eigentlich das alte Nineveh. Das alte Nineveh mit Assyrer ist immer noch da. Also ich würde euch nicht im Moment ermutigen, nach Nineveh zu gehen. Aber der Stadt gehört immer nur Assyrer. Mein Bruder war letztes Mal dort und es gibt immer noch viele Kirchen und eine schöne Stadt mal besuchen. Assyrer lebt immer noch an diesem Ort, aber eines weiss ich und eines kann ich euch sagen, es ist sehr heiß. Also wenn ihr geht, mal Mosul oder heute oder Nineveh go besuchen oder die Dörfer, die es noch gibt, geht nicht im Sommer. Und ich kann mir vorstellen, damals, wie heiß es war. Vielleicht 40 Grad, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, kann sein. Und es hat dann noch Wind gegeben, der noch mehr hitzt. Also kühlt nicht, sondern noch mehr Hitze bringt. Also es ist heiß und Jona sucht sich einen Schatten. Nineveh ist vielleicht noch am Fasten, am Gebet, wendet sich zu Gott, nimmt einfach jetzt beobachten, wie es weitergeht. Vielleicht mit der Hoffnung, dass Gott doch sie zerstört. Gott macht eine Pflanze für ihn, er geht unter den Schatten und er freut sich. Das ist lustig. Das erste Mal in 4 Kapiteln, wo wir von Freude und Lachen von Jona hören, ist da. Über eine Pflanze. Über Schatten. Und das nicht nur einfach erfreut sich, er freute sich sehr. Das ist vollkommen Gegenteil von dem Zorn, den er hatte. Er freute sich sehr. Er freut sich, dass ihm gut geht. Er freut sich, dass er endlich ein bisschen Komfort hat. Er freut sich, dass er ein bisschen Schatten hat und er kann sich beruhigen. Er freut sich, weil sein Wille, sein Begehren, sein Komfort da ist. Spannend, wie unsere Freude und unser Zorn zeigt, was uns wichtig ist. Unsere Emotionen, besonders Freude oder Zorn, widerspiegelt unsere Herzensbegehrung. Das, was mir wichtig ist. Über das freue ich mich oder über das werde ich hässig. Er hat sich gefreut, weil er hat sich wohlgefühlt. Wie für ihn hat das gestimmt. Und er wird zornig, er wird hässig, wenn es Sache so läuft, dass ihm nicht passt, dass für ihn nicht richtig ist, dass er dagegen ist. Dann ist er zornig. Wenn wir ehrlich sind, wie viele von uns sind wie Jona. Wenn Sachen so laufen, wie wir uns wünschen, sind wir happy, geht uns gut. Und sobald die Sachen laufen, anders als was wir uns wünschen, wenn vielleicht auch wie Gott sich wünscht, werden wir hässig. Sind wir nicht so happy, wenn das Gebet nicht erhöht wird. Oder nicht so ist, genau wie ich mir gewünscht habe. Wie oft ist unser Gebetsleben wie der Jonas ist Gebetsleben? Herr, gib mir. Herr, flicke das. Herr, hilf mir. Herr, mach das, dass es so klappt. Wie oft wir gehen ins Gebet Und wir bitten um das und die anderen. Herr, gib mir, Herr, heile mir, Herr, hilf mir, Familie. Es ist alles nicht schlecht, es ist gut. Ich meine, Jesus selber hat gesagt, wir sollten beten, dass er unser tägliches Brot gibt. Gib uns unser tägliches Brot. Wir sollten von unserem Bedürfnis beten, aber nicht, dass unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche das Zentrum werden von unserem Gebetsleben. Dass wir uns nur um unsere Bedürfnisse, Wünsche handeln, sondern wir überlegen, was ist dein Wille. Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Herr, prüf mein Herz. Herr, deine Wille geschehe, nicht meine Wille. Herr, komm mit deiner Kraft. Ich bitte um dein Reich und nicht meine. Herr, mach dein Name gross. Und nicht erst, gib mir, helf mir. Ich muss es mir auch selber sagen, wie oft als Prediger wir beten während der Predigtvorbereitung. Das ist das Erste, was wir gelernt haben in der Theologie-Schule. Bevor ich anfange mit der Predigt zu schreiben, beten wir. Also die Predigt fängt an auf euren Knie, nicht beim Sitzen und Schreiben oder Lesen, sondern im Gebet. Und wie oft machen wir das wirklich? Wie oft mache ich das? Also ich gebe mir Mühe, jetzt bewusster zu machen. Aber es hat auch Zeit gegeben, wo ich erst am Sonntag vor dem Predigt betet habe, Herr, Heiliger Geist, bitte sprich durch mich. Du, es soll deine Worte sein und nicht meine Worte. Das will ich, dass du jetzt wirklich predigst und nicht ich. Klar für deine Herrlichkeit, ich will, dass du verherrlicht wirst. Und es geht um dich und nur dich allein. Und ganz ehrlich, die Motiv ist eher das. Ich will nicht blöd aussehen. Ich will nicht da blöd stehen und nicht wissen, was ich darüber rede. Ich will, dass Menschen mich geistlich, theologisch wahrnehmen. Ich will, dass ich gut aussehe. Ganz ehrlich. Wie oft wir machen Gebet und reden mit Gott wie eine Automatmaschine. Gott ist eine Wendemaschine, eine Automatmaschine. Gebet ist wie ein Munzer, Gott rein. Und dann kommt das Resultat, was wir uns wünschen. Wir gehen mit dem Gebet um, als es wäre, um unser Leben zu managen, unser Gesicht zu schützen und einfach, dass Gott das gibt, wo ich jetzt gebetet habe. Anstelle dem, dass er mein Leben verändert. Anstelle von dem, dass er mich formt. Dass ich auf ihn ähnlicher und näher werde. Wie oft sieht unser Gebet wie der Jonah? Es fällt mir schwierig, manchmal, ein Gebetszeit haben, 2-3 Minuten ohne Bitte. Haben wir mal probiert? Einfach beten ohne Bitte. Beten ohne Bitte. Das ist lustig zu sagen. Spannend. Vielleicht kann man es probieren. 1 Minute, 2 Minuten höchstens. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Beten ohne zu bitten. Einfach Gott gross machen. Oder bitte nicht für mich, sondern zeig deine Herrlichkeit. Komm im Alltag. Lauf mit mir. Du musst dich offenbaren. Wir lesen von Vers 7 bis 11. Endlich sind wir schon fertig. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzel der Riesennuss zerfressen. Und die Staude wurde welk und dur. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühenden, heißen Ostwind. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie heiß es war. Die Sonne brennte Jonas so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte. Wenn ich doch nur tot wäre, das wäre besser, als weiterzuleben. Es zeigt wieder sein Herz, wieder die Haltung, Freude und Zorn. wird heiß, nicht das gleiche Komfort. Ah, ich würde lieber sterben. Und dann geht weiter. Gott spricht zu ihm. Da fragt ihn Gott: Ist es recht von dir, wegen dieser riesigen Nussstude so zornig zu sein? Jona antwortete: Mit vollem Recht bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot. Die Selbstgerechtigkeit. Ich bin recht. Und das sehen wir von Anfang von dem Jona bis zum Schluss. Ich bin Hebräer. Ich bete den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, den Trockenen und den Meer. Ich bin recht. Ich bin besser als euch. Auf dem Schiff. Das sagt er. Ich bin ein Hebräer. Ich bin besser als ihr. Im Nineveh. Ich bin ein Prophet von Israel. Ich kenne den lebendigen Gott. Ich bin besser als euch. Und da auch. Ich habe das Recht. Spannend, wenn wir denken, dass wir das Recht haben. Wenn wir merken, hey, was ist schlimmer in euren Augen? Jemand, der Gott nicht kennt und gegen Gott geht und Böses tut, oder jemand, der denkt, ich habe das Recht? Der einfach mit Selbstgerechtigkeit lebt. Also, ich bin richtig. Mit Stolz und Arroganz. Was ist besser? Keine. Gott wünscht sich Demut. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir können von diesem Vers lesen können. Gott wird auch Jona sagen, ihr seid beide falsch. Nineveh ist falsch. Die liegen falsch. Die kennen mich nicht. Die kennen meine Gnade nicht. Und die tun viel Böses. Und du, Jona, du liegst auch falsch. Du bist auch nicht korrekt. Ja, du kennst mich. Ja, du kennst mein Wort. Ja, du hörst mich. Ja, du lebst mit mir. Aber dein Herz ist nicht mit mir. Dein Herz liegt auf ich. Ich weiß es. Ich weiß besser. Dein Herz ist erfüllt mit Stolz und Arroganz. Und das ist auch nicht besser. Und Gott weiter. Der Herr entgegnete: Du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschönt. Ich aber sollte Nineveh nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Und dazu noch so viele Tiere. Gott zitiert auch ein Vers vom Alten Testament, wenn Gott eigentlich in Israel die Verheißung schickt: Ich rette eure Kinder, die Gut vom Bösen nicht kennen. Und das ist auch noch Zitierung von Gott selber, wo sagt: Sogleich werde ich auch andere Menschen retten. Wo nicht wissen, links von rechts, Böse von Guten. Ich bin derselbe Gott von allen Nationen. Und ich finde sehr spannend, dass der Buch von Jona, die eigentlich sehr einzigartig ist, quasi ohne Ende zu Ende kommt. Mit der Frage. Wir wissen nicht, was ist danach passiert, was hat der Jona gesagt, wie ist das Gespräch weitergegangen. Es ist beendet mit der Frage. Und ich glaube, das ist auch extra bewusst so. Die Juden, sie lesen das Buch von Jona am Yom Kippur. Das ist der Tag von Buß, von Bekehrung von den Juden. An dem, dass sie sich wieder neu bei Gott bekehren, Buß tun und Sünde bekennen vor Gott. Das ist der Yom Kippur. Am Nachmittag vom Yom Kippur, während dem Nachmittaggebet, die tun die 48 Vers laut miteinander lesen. Und am Schluss von dem Vers, sie sprechen ein Wort raus. Und das finde ich sehr spannend. Vielleicht kann man das heute miteinander machen. Und zwar: Ich bin Jona. Vergib mir. Ich finde es sehr stark von Juden, die bis heutigen Tag auch das Recht haben und auch denken, wir sind besser als alle anderen. Wir kennen den lebendigen Gott, wir haben die richtige Religion und Tradition. Wir sind das Recht, da zu sein und zu sagen, ich bin Jona. Und nachher kommt eine Zeit von Buße tun und sich bekehren. Und ich glaube, auch bewusst ist der Buch mit der Frage kommt zu Ende, kann man schon eine letzte Folie noch haben. Weil diese Frage stellt Gott jeder von uns. Und diese Frage dürfen wir uns immer wieder stellen. Bin ich recht? Ist mein Herz in einem rechten Ort? Spüre ich das, was Gott spürt? Schlägt mein Herz für das, was Gottes Herz schlägt? Sehe ich das, was Gott wird sehen? Oder sehe ich das, was ich denke? Es ist korrekt. Was ich denke, es ist recht. Bin ich korrekt? Bin ich Jona? Und ich glaube, dass die Juden sagen nicht, ob sie Jona sind, sondern ich bin Jona. Vergib mir. Weil die Gefahr ist für jeden von uns täglich, dass wir zu Jona werden. Dass wir wie Jona reagieren. Dass wir wie ihn denken, ich habe das Recht. Und er hat zum Teil auch Recht gehabt. Er war nicht falsch gewesen. Und ich denke, ich bin nicht falsch. Das kennen wir alle in der Ehe, wo wir Recht haben und wir sind nicht falsch. Und amix einen Tag nach einem Streit mit meinem Mann, wenn ich etwas mehr überlege, denke ich, Scheibe hat schon Recht. Aber in dem Moment habe ich es einfach nicht gesehen. Ich denke, ich habe Recht. Und erst einen Tag später denke ich, nein, er hat schon Recht gehabt. Und dann ist die Frage, bin ich demütig genug, um ihm zu sagen, oder lasse ich mal sein? Ich schreibe ihm, einfach, also, wenn ihr wissen wollt. Ich tue es nicht schreiben, ich tue es nicht sagen. Aber wenn er am Arbeiten ist, dann schreibe ich, Schatz, ich glaube, du hast recht gehabt. Ja. Yeah. Dann habe ich es einfach geschrieben. Hab dich lieb. Das ist schön. Es ist spannend, wenn wir zornig, wenn wir hässig sind, wie oft können wir überhaupt nicht, wir sind blind, und wir können überhaupt nicht sehen, wie es in uns hineinläuft. Und auch wie schön, dass Gott Fragen stellt, dass er auch gnädig mit Jona umgeht. Das ist auch Gottes Charakter, wie er wird mit uns umgehen. Und einfach uns zeigen, was sein Herz ist. Jetzt, ich habe es gesagt, ich sage es, was ist mit Jona am Schluss passiert. Wir glauben fest, dass Jona ist weiterhin im Nineveh geblieben. Sein Grab ist heute in Mosul. Ein Teil von seinem Grab hat der ISIS im 2015 kaputt gemacht, das er zerstört. Aber auf seinem Grab steht der Prophet Jona auf Aramäisch, auf Assyrisch in Nineveh. Und es sind aus der Jona die Verse über sein Grab, das war damals normal gewesen. Das sehen wir auch bei Esther und Mordecai. Die Psalmen und das Buch von Esther sind geschrieben um Wand herum der Grab. Und das ist bei Jona so. Also es ist eine grosse wahrscheinlich auch die Vermutung, dass der Jona ist dann in Nineveh geblieben. Er ist dann nicht mehr zurückgegangen. Und er hat dann Israeliten, den Assyrer dient weiterhin, bis er dann auch mit ihnen starb. Und Gott hat, also er ist dann weitergeblieben und Gott hat durch ihn Assyrer dient. Tradition spricht viel von Jona, also unsere assyrische Tradition. Wir haben viele Traditionen, wo wir fasten, dass Jona fasten. Oder wir haben Jona feiern. Heutige Traditionen sind ein bisschen komisch. Halt nach 2500 Jahre später, wir haben gewisse komische Jona-Traditionen. Ich weiß noch, von wo sie kommen. Es gibt eine Tradition, wo wir, vielleicht wegen der Wärme, wegen der Hitze, eine Tradition, wo wir Mädchen alle weiss tragen. Wir tun dann ein mit Wasser feiern. Also wir schmeissen Wasser aufeinander. Das ist ein Tag, und man kennt das, dass du gehst an einen Ort, wo du am Anfang einfach mit Wasser spielst, egal welches Alter du bist. Und jeder macht jeden nass, egal ob du dich kennst oder nicht. Und am Abend dann tun wir grillieren und feiern und tanzen. Dann ist die Idee, dass Mädchen auch Jungs kennenlernen. Und das ist eine gute Gelegenheit, mal heiraten. wieso sind wir zu dieser Tradition von Jona gekommen, weiss ich nicht, frag mich nicht. Aber es gibt auch viele andere Traditionen, die von ihm heute geblieben sind. Und als Assyrer, wir kennen ihn als Prophet. Also, einfach als Assyrer kann ich sagen, wir sind sehr dankbar, dass er gekommen ist und dass er in dem Staat geblieben ist. Aber wir sind viel mehr Gott dankbar. Für seine Gnade, für seine Barmherzigkeit, dass er hat eigentlich sollen den Assyrer vernichten und zerstören, aber er war gnädig und hat eine Chance gegeben, dass sie sich wenden konnten, zu Gott bekehren. Und er ist auch heute derselbe Gott. Er kommt auch heute mit der Gelegenheit. Und es ist schön, dass er sagt, hey, er gibt sich Mühe für jeden von uns. Und er schaut jeden Menschen, jedes Tier sogar, mit den barmherzigen Augen. Wir werden jetzt in die Zeit des Lobpreises einsteigen. Und ich glaube, die Frage werde ich nochmals stellen. Wo bin ich, Jona? Und wo stellt Gott mir die Frage? Ist es recht, dass du hässig bist? Ist es recht, dass du so dich verhaltest? Ist es okay? Tut dir das gut? Und anstelle von dem wende dich zu mir. Komm und halte meine Gnade, meine Barmherzigkeit.